Wir hören aus der Heiligen Schrift. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch zuvor zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, du hast nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen außer mir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach, das ist wahr nach dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand aufheben kann. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage.
Liebe Gemeinde, die erste vollständige Woche des neuen Jahres ist vorbei. Welche guten Vorsätze haben Sie schon umgesetzt? Bei welchen guten Vorsätzen haben Sie den Eindruck, dass die schon langsam wieder verblassen? Der alte Trott sich wieder heranschleicht? Um welche Vorsätze lohnt es sich, verbissen zu kämpfen? Die neue Jahreslosung, mit der wir uns ja Silvester vertraut gemacht hatten, ist ein Stoßgebet, wie wir gesehen haben, ein Notgebet. Ein verzweifelter Vater fleht Jesus für seinen besessenen und kranken Jungen an. Und als er nicht mehr weiter weiß, da ruft er, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus macht dann den jungen Mann wieder heil. Und als die Jünger später im Rückblick ihren Herrn fragen, sag mal, warum ist uns das nicht gelungen? Warum wurde diese Not nicht überwunden, bis du zurückkamst von diesem Berg? Warum konnten wir den beiden nicht helfen, dem Vater und seinem Sohn? Da antwortet Jesus, das geht nur durch Gebet. Das geht nur durch Gebet. Und das war eine der Vorgaben, die wir von Silvester aus ins neue Jahr mitnehmen wollten. Dass wir uns nochmal klar gemacht hatten, eine der wichtigsten Verantwortungen der Christen in dieser Welt ist die Arbeit des Gebets. Und wir wollen beten. Luther sagte ja, das Gebet sei das Handwerk der Christen. Und nicht nur, weil man beim Beten die Hände falten kann, sondern er meinte damit einfach, dass Beten Arbeit ist. Und das ist ein Vorsatz, um dessen Verwirklichung wir in jedem Fall verbissen kämpfen sollten. Immer wieder im neuen Jahr. Dass uns das Gebet noch wichtiger wird. Dass wir noch treuere Beter werden. Und wenn das geschieht, dann wird es massive, nachhaltige Folgen haben. Für unser persönliches Leben und auch für unsere Gemeinde insgesamt. Es ist doch kein Zufall, es hat doch einen tiefen Grund, wenn uns die Bibel wieder und wieder daran erinnert und uns auffordert dazu, ja, das Gebet nicht zu vernachlässigen. Wiederholt. Wir haben es eben gehört in der Lesung Lukas 18 in dem Gleichnis, das Jesus erzählt. Und das Gleichnis beginnt mit diesem Vers, ich erinnere nochmal daran, er sagt ihnen dieses Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Paulus sagt das Gleiche in Kolosser 4, Vers 2 zum Beispiel. Kolosser 4, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, nochmal Paulus, wo er betont, betet ohne Unterlass, betet ohne Unterlass, bleibt dran. Und letzte Stelle von Paulus, er hat noch viel mehr dazu geschrieben, aber ich beschränke mich jetzt darauf. Epheser 6, Vers 18, wo Paulus sagt, ihr könnt dadurch die Hoffnung festhalten, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen und auch für mich. Es gibt noch viel mehr Bibelstellen, die sollen das jetzt mal auf den Punkt bringen. Warum ist das so wichtig? Weil unendlich viel nach Gottes Konzept und in Gottes Sicht davon abhängt. Und darum ist es eine gute Investition, wenn wir uns heute am zweiten Sonntag des noch jungen Jahres, wenn wir uns heute noch einen weiteren Bibeltext anschauen, gewissermaßen als Ergänzung zur Jahreslosung, ein Bibeltext, mit dem Gott unser Gebetsleben stärken will. Und dann, so ist der Plan, wollen wir ab nächsten Sonntag wieder zu unserer Markus-Reihe zurückkehren. Dann setzen wir fort in Markus 14. Das ist der Plan. Mit diesen Versen heute, da malt uns das Alte Testament einen Beter vor Augen. Einen Beter, dessen Vorbild uns herausfordert und von dem wir zugleich praktische Hilfestellung bekommen können für unser eigenes Gebetsleben Tag für Tag. Daniel 6. Daniel 6 zeigt uns einige wenige Tage im Leben Daniels. Und man kann diesen Text unter die Überschrift stellen, die Kraft der Intrige und die Macht des Gebetes. Hier in diesen Versen, da sehen wir die Kraft der Intrige und die Macht des Gebetes. Zu dem Zeitpunkt, als diese Ereignisse vor sich gehen, ist Daniel, das macht man sich nicht immer klar, ist Daniel schon ein älterer Herr. Also wenn man alle Indikatoren zusammennimmt, ergibt sich, dass er etwa 80 ist. In Kapitel 6 ist Daniel bereits etwa 80 Jahre alt. Also eigentlich hätte er sich längst aus dem politischen Tagesgeschäft zurückgezogen. Früher war er ja mal Chefberater der babylonischen Regierung gewesen, das war lange her. Und dann hatten sie ihn irgendwann in Rente geschickt. Die Männer an der Spitze des Staates hatten immer wieder gewechselt. Schließlich kam der große Umbruch. Die Babylonier zerbröckeln als Machtfaktor. Die Perser werden die neue Weltmacht und lösen die Babylonier ab. Und damit lösen sie genau das ein, was Daniel lange vorher in seiner Prophetie, die Gott ihm gegeben hatte, vorausgesagt hat. An Babylons Stelle tritt jetzt das Medo-Persische Reich. Das alles passiert etwa Oktober 539 vor Christus. Also Oktober 539. Das ist der Zeitraum. Und auch die neuen Machthaber, die Perser, hören irgendwann von diesem berühmten Elder Statesman, dem Daniel, und sie wollen sich dessen Dienste zu Nutzen machen. So erlebt dieser Mann mit 80 Jahren so etwas wie ein politisches Comeback. Kyros, der neue persische Herrscher und damit auch neue Weltherrscher, verfolgt ja von Anfang an eine rationale, eine besondere Strategie, sowohl politisch als auch verwaltungstechnisch. Und so setzt er in diesem eroberten Gebiet um Babylonien herum einen Vertrauensmann ein. Einen starken Mann, eine Art Unterkönig, einen Statthalter. Und dieser Statthalter, der soll das neue Reich nun im Auftrag von Kyros regieren und verwalten. Er hat starke Befugnisse und das ist der Darius, Darius der Meder. Wir zu Beginn des Kapitels, das haben Sie noch nicht auf Ihrem Gottesdienstblatt, aber das sollten Sie unbedingt das ganze Kapitel zu Hause mal nachlesen. Es beginnt mit den Worten, und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Also Kyros setzt ihn ein. Und Darius ist so schlau, den 80-jährigen Daniel mit seiner Erfahrung nochmal zurückzuholen in die allererste Reihe der Politik. Ein spätes Comeback, eine dritte Karriere, würde man heute vielleicht sagen. Und das soll Folgen haben. Darius beginnt seine Regierung mit einem großen Verwaltungsprogramm, einer Verwaltungsreform. Er setzt 120 sogenannte Satrapen ein, das sind Statthalter. Und über diese 120 Satrapen setzt er drei Fürsten, die die Arbeit der Satrapen kontrollieren. Diese drei Fürsten könnte man vielleicht Chefminister nennen. Und einer von diesen drei Fürsten über den 120 Satrapen, das ist Daniel. Also er kriegt nochmal eine richtig schöne, große Aufgabe zugeteilt. Die Perser galten ja sowieso als recht judenfreundlich. Später dann hat auch Nehemia eine Vertrauensstellung am persischen Hof inne gehabt. Jedenfalls ist Darius klug genug, auf den besonderen Rat Daniels nicht zu verzichten. Er hat dessen Qualitäten sehr schnell erkannt. In Daniel 6, Vers 4, also immer wenn ich kein Kapitel dazu nenne, ist es Daniel 6, Vers 4, heißt es, da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen, also diesen 120 Statthaltern, auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König, also Darius, vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Also, Daniels Kompetenzen sollen erweitert werden. Der Mann hat seine großen Qualitäten erkannt. Ein vortrefflicher Geist war in ihm, heißt es, Das ist eine Weisheit, die Gott ihm gegeben hat. Ein Intellekt, der scharf und klar ist und geheiligt durch den Gehorsam gegenüber Gott. Das ist hier eigentlich gemeint. Ein vortrefflicher Geist. Sowohl geistig als auch geistlich. Geheiligter Intellekt. Und Darius merkt die Auswirkungen dessen und plant nun, den Daniel zum Chef der Chefminister zu machen. Und sie ahnen schon die Folgen. Ja? Die Bewunderung des Darius für Daniel spricht sich offensichtlich schnell herum. Die Beförderungspläne müssen irgendwie durchgesickert sein. Und was kommt? Es kommt, was kommen muss. Es gibt immer genügend Neider, es gibt immer genügend Konkurrenten, die ihm diesen Erfolg nicht gönnen, die natürlich auch um ihre eigenen Pfründe fürchten, die ihre eigenen Machtgebiete nicht beschränkt sehen wollen. Und die Konkurrenten reagieren sehr schnell. Vers 5. Da suchten die Minister und Satrapen, also die beiden übrigen Chefminister und die 120 unter ihnen, eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendeinem Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Also sie schnüffeln, sie setzen quasi ihre Pressespione an, sie suchen und graben nach einem Skandal und sorry, sie finden keinen. Sie beißen sich gewissermaßen an der Integrität von Daniel die Zähne aus. Kein Anklagepunkt, kein Ansatz für einen Hauch von Korruption. Daniel war nicht nur intellektuell, sondern er war auch integer, zuverlässig. Und die Formulierung hier in Vers 5, keine Nachlässigkeit, noch irgendein Vergehen, deutet wohl auch an, dass Daniel nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Korruption ist ja nicht nur im Orient sehr verbreitet gewesen. So, also sie können den Daniel mit einem Finanzskandal nicht kippen. Das ist ihnen klar geworden. Was bleibt? Und da holen sie einen anderen Knüppel heraus. Es gibt nur einen einzigen Punkt, an dem sie Daniel packen können. Und das ist sein Glaube. Wenn man ihnen nichts anderes vorwerfen kann, wenn man ihnen schaden will, wenn man ihnen nichts anderes vorwerfen kann, als ihr engagiertes Christsein, dann hat Gott schon ganz schön an ihnen gearbeitet. Und Daniel lässt das auch hier klar erkennen in Vers 6. Er betet offensichtlich so, dass das den Leuten noch bekannt ist, dass er betet. Er macht daraus kein Geheimnis. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagepunkt finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Also wenn, dann müssen wir hier irgendwie ansetzen bei seinem Glauben, bei seinem öffentlichen Bekenntnis zu diesem Gott der Bibel. Das wissen sie von ihm. Theo Lehmann, der wohl bekannteste Evangelist und Pfarrer der ehemaligen DDR, der ja auch von der Stasi massiv verfolgt und überwacht wurde, hat genau das gleiche mal erzählt. Der einzige Satz in seinen Stasi-Akten, über den er sich gefreut hätte, lautete so, was also die Stasi über Lehmann schrieb. Lehmann fordert immer eine sofortige Bekehrung. Zitat Ende. Und er hat gesagt, dass die Stasi das erkannt hat, darauf bin ich richtig stolz. Also, so ähnlich war es bei Daniel. Sie haben gesehen, der Mann ist integer, der setzt alles für seinen Gott ein, an den er glaubt. Und so konstruieren sie nun eine Falle. Sie wollen versuchen, Daniels Glauben so darzustellen, dass er sich als staatsgefährdend erweist. Sie wollen Darius Grund geben zu fürchten, dass Daniels Glaube seiner Macht gefährlich werden könnte. Eine ähnliche Taktik haben ja die Religionsführer gegen Jesus damals angewendet. Sie haben versucht, Jesus als einen Aufrührer darzustellen, der den Römern gefährlich wird, um den Römern genug Anlass zu geben, Jesus umzubringen. Und so ähnlich macht er es hier. Sie begeben sich zum König, sie schmeicheln ihm ein wenig, wie man das so sagt, Vers 7. Darauf bestürmten jene Fürsten und zertraten den König und sprachen, König Darius, du mögest ewig leben. Und dann rücken sie heraus mit ihrem Plan. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, gleich schriftlich, dass nichts abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Hierher, aus dieser Stelle kommt diese Redewendung, das Gesetz der Meder und Perser. Also, 30 Tage Gebetsverbot gesetzlich verordnet und das Ganze als Teil dieses unverrückbaren Gesetzes der Meder und Perser. Sie wissen, das ist bis heute sprichwörtlich, das Gesetz der Meder und Perser. Also wenn man eine Regelung einführt, bei der Ausnahmen erlaubt sind, dann sagt man manchmal erklärend hinzu, also das ist jetzt nicht das Gesetz der Meder und Perser. Ja? Es ist nicht so schlimm, wenn das nicht bis ins Allerkleinste in jedem einzelnen Unterpunkt eingehalten wird. Es ist nicht das Gesetz der Meder und Perser. Es kommt hier aus diesem Kapitel. Hier ist es das Gesetz der Meder und Perser. Und der Leser sieht sofort, wie für Daniel die Falle zuschnappt. Darius fällt glatt herein auf diesen Plan, obwohl er ja Daniel wohlgesonnen ist, er hat ihn ja eingestellt. Hier steht in Vers 10 ganz schlicht und ergreifend, daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Punkt. Wahrscheinlich fühlt er sich geschmeichelt. Wer hat schon was dagegen, wenn seine eigene Macht vermehrt wird, vielleicht eine Chance, seine Autorität zu stärken? Und wir sehen Daniels Gegner daneben stehen und sich innerlich die Hände reiben. Der Plan ist voll aufgegangen. Die Intrige funktioniert, weil der König naiv und spontan einfach Ja sagt und ihr Motiv nicht durchschaut. Die Kraft der Intrige. Das heißt, von jetzt an gibt es ein Gesetz, sogar in schriftlicher Fassung, darauf haben sie bestanden. Ein Gesetz, das sich nicht nur auf die öffentliche Ordnung bezieht. Ein Gesetz, mit dem der Staat nicht nur den rechtlichen Rahmen des Zusammenlebens regelt, sondern es gibt jetzt ein Gesetz, das auch das Denken der Untertanen und ihre Religionsausübung kontrolliert. In diesem Fall hatten die Initiatoren nicht mal ideologische Gründe, denen ging es schlichtweg nur darum, den Daniel als Person auszuschalten. Aber wir wissen, es ist ein typisches Kennzeichen für jede Herrschaft, die eine totalitäre Tendenz in sich trägt, dass sie den Menschen vorschreiben will, wie sie zu denken haben. Betreutes Denken. Dass sie Bekenntnisse zum Zeitgeist einfordert. Es ist ein Kennzeichen von totalitärer Herrschaft, dass sie politische Korrektheiten formuliert, gegen die man nur bei Strafe oder Ächtung verstoßen darf. Und es ist ein Kennzeichen solcher Herrschaft, dass dann eben zu bestimmten Themen wie Klima oder Migration nur eine einzige Meinung erlaubt ist und jemand, der eine andere Meinung zu vertreten wagt, geächtet wird. Betreutes und kontrolliertes Glauben und Meinen und Denken. Theo Lehmann sagt in einem Interview, das er zum Jahresende gegeben hat, also derselbe Theo Lehmann, als ich damals zur Wendezeit, also 89, jeden eiskalten Montagabend vor dem Nüschel, der großen Plastik des Kopfes von Karl Marx, im Chemnitzer Zentrum stand und mitdemonstriert habe, hätte ich es nie für möglich gehalten, dass man 25 bis 30 Jahre später eben wieder da zur Verteidigung der Meinungsfreiheit demonstrieren würde. Verglichen damit war das Motiv bei Darius harmloser. Darius hatte keine Ambitionen, das Denken seiner Untertanen umzuprägen, ihre Weltanschauung zu verändern. Darius unterschreibt einfach dieses Gleichschaltungsgesetz zur vermeintlichen Stärkung seiner eigenen Macht. Und das wird zur Lebensgefahr für Daniel. Das ist die Situation. Die Kraft der Intrige, sie erstrahlt im dunkelsten Licht, möchte man sagen. Und jetzt fragen wir, wie reagiert der Mann? Und da steigt nun der Text ein, den Sie auf Ihrem Zettel vor sich haben. Als nun Daniel erfuhr, Vers 11, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein, also die Männer, die diese Intrige angezettelt hatten, und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Das ist die Situation. In dieser Krise kommt besonders deutlich heraus, was den Daniel auch vorher schon ausgezeichnet hat. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus und betete. Daniel wird nicht erst in der Not zum Beter, sondern als die Not kommt, ist er schon ein Beter. Und dadurch wird dieser Mann für uns zum praktischen Gebetsvorbild. Worum wir den Herrn bitten sollen, wie können wir beten? Hier in diesen beiden Versen 11 und 12, da erfahren wir mehr über Daniel, als eine 300 Seiten lange Biografie uns erzählen könnte. Wir erfahren hier etwas über sein Herz, über seine Überzeugung, über seinen Lebensstil. Wir stoßen hier in diesen beiden Versen im Grunde genommen auf das Geheimnis seiner Stärke, seiner Vollmacht und seiner Integrität. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Ich erinnere daran, was die Witwe von Martin Lloyd-Jones, dem wahrscheinlich bedeutendsten Prediger Englands im 20. Jahrhundert, über ihren Mann, über sein Wirken formuliert hatte. Sie sagte, niemand wird meinen Mann, also Martin Lloyd-Jones, jemals richtig verstehen können, wenn er nicht beachtet, dass er in erster Linie ein Beter war und dann ein Evangelist. Und genau das könnte man über Daniel auch sagen, in erster Linie ein Beter. Und wovon war nun sein Gebet geprägt? Lassen Sie uns einige Kennzeichen dieses Gebetes herausbekommen und darum beten, dass Gott diese Kennzeichen auch zunehmend für unser Gebet zur Wirklichkeit macht. Das Erste, was wir hier bei ihm finden, ist Eifer. Das ist das erste Kennzeichen, Eifer. Beten braucht Eifer. Eifer hat nichts zu tun mit einer aufgesetzten Emotionalität. Eifer, das sind nicht unbedingt laute Worte. Eifer, das muss nicht dröhnender Aktivismus sein. Sondern Eifer beschreibt eine innere Dringlichkeit. Das ist ja ein großes Missverständnis, dass man denkt, naja, Eifer, das heißt immer viel Betrieb und viele Worte. Der Herr Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 6, Vers 7, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört wegen ihrer vielen Worte. Also man darf schon viele Worte machen, wenn sie von Herzen kommen. Aber Jesus sagt, allein, dass da ein Wort geklingelt ist, das eine gewisse Zeit andauert, dadurch hast du noch nicht gebetet. Das hat nichts mit Eifer zu tun, sondern Eifer meint eben diese innere Dringlichkeit. Und woran kann man das bei Daniel erkennen? Es gibt mehrere Indizien. Zunächst mal sehen wir, dreimal am Tag betet er. Das ist kein Gesetz, das heißt nicht, dass dreimal am Tag die ideale Zeit ist. Manche haben siebenmal am Tag gebetet. Psalm 119, Vers 164 sagt, ich lobe dich siebenmal täglich für die Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Nein, dieses dreimal, das zeigt einfach, dass die Verbindung mit Gott seinen ganzen Tag umschlossen hat. Paulus sagt ja, 1. Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass, das heißt unablässig. Und damit sagt er nicht, dass wir mit geschlossenen Augen durch unseren Alltag laufen sollen, sondern dass wir in dieser Abhängigkeit vom Herrn leben, dass wir uns dessen immer bewusst sind und dass wir wiederholt und öfter beten können in allen Situationen, manchmal auch unausgesprochen, einfach nur in unserem Herzen, das dem Herrn hinlegen. Und Daniel hatte offensichtlich auch feste Zeiten, trotz des Termindrucks, trotz seiner beruflichen Verantwortung, trotz all des Managements, das dafür nötig war, trotz einer heidnisch geprägten Umwelt, dreimal am Tag. Und dann sehen wir hier, er fiel auf seine Knie. Es ist nirgendwo in der Bibel uns vorgeschrieben von Gott, in welcher Körperhaltung wir beten sollen. Ich weiß nicht, wie Sie das halten. Hängt manchmal auch ja von der jeweiligen Situation ab, aber beten, auf den Knien zu beten, kann eine Hilfe zur Konzentration sein. Und manchmal ist es nicht so, dass es manchmal uns richtig auf die Knie treibt, gerade wenn wir in einer Sache, ja, Gott besonders bestürmen und wir auch besonders vielleicht unter Druck stehen. Dann kann es einfach eine Hilfe sein, mich niederzuknien und so vor den Höchsten zu treten, damit wir, dann wird mir auch nochmal besonders bewusst, wie hoch Gott ist, wie niedrig ich, aber dass ich mich doch mit meiner ganzen Person gewissermaßen auf ihn werfen darf. Louis Harms, der berühmte Missionar aus Hermannsburg, war so einer. Als seine Bauern ihn beerdigten, da sagten sie sinngemäß, wir haben unsere Schwielen an den Händen, aber Harms war auch ein harter Arbeiter vor dem Herrn, er hatte seine Schwielen an den Knien. Fiel auf seine Knie. Dann nächstes Indiz. Hier steht, er hatte an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Etwas irritierend auf den ersten Blick. Das Obergemach, müssen Sie wissen, das war ein abschließbarer Raum, in dem man sich zurückziehen konnte. Das ist das Kämmerlein von Matthäus 6, also dieser stille Rückzugsort. Und Daniel hatte offensichtlich, er war ja nun doch etabliert dort in diesem Umfeld, er hatte offensichtlich das Haus extra so bauen lassen, dass die Fenster Richtung Jerusalem zeigten. Nicht aus magischen Gründen, sondern das hatte eine symbolische Bedeutung. Er wollte sich wahrscheinlich daran erinnern, welche Verheißungen Gott seinem Volk gegeben hatte und mit dieser Hauptstadt verbunden hatte. Ich werde euch zurückbringen. Daniel war ein intensiver Bibelstudierer Und Daniel hatte wahrscheinlich auch 1. Könige 8, Vers 47 folgende im Blick, wo bei der Tempeleinweihung König Salomo betet. Und für den Fall, dass sein Volk zerstreut ist, und das war ja die Situation hier bei Daniel, sagt er dann, wenn sie zu dir beten, zu ihrem Land hin und zu der Stadt hingewandt. So betet Salomo in 1. Könige 8. Und offensichtlich hat sich das Daniel zu Herzen genommen. Sein Eifer im Beten zeigt sich daran, dass er sogar die Architektur des Raumes danach ausrichtet. Und dann stehen hier verschiedene Verben, mit denen sein Gebet umschrieben wird. Er betete und dankte vor seinem Gott, bittend und flehend. In seinem Gebet war also alles dabei. Er hat gründlich gebetet, nicht nur mal so ein beiläufiges Dankeschön oder eine kurze Bitte, sondern er hat Gott sein ganzes Leben immer wieder hingelegt. Er hat ihm gedankt für das, was Gott ihm schenkte. Er hat ihn gelobt, er hat ihn als Person angebetet. Er hat seine Größe und Herrlichkeit geehrt. Und er hat auch Bitten vorgetragen, ganz deutlich Bitten für anderen, Bitten für sich selbst. Sicherlich auch immer wieder die Bitte um Vergebung seiner Sünden. Eifer, all das veranschaulicht seinen Eifer. Dreimal täglich auf den Knien, die Architektur berücksichtigt, gründlich gebetet. Das ist ein großes Vorbild, was Daniel uns hier gibt. Beten braucht Eifer. Und lass uns Gott darum bitten, dass er diesen Eifer immer wieder neu in uns entfacht. Der Eifer ist keine Frage der Form, sondern es ist eine Sache unseres Herzens. Und wir wissen alle, wie anfällig unser Herz ist, dass es mal kühl werden kann. Aber der Herr kann es auch wieder neu entflammen. Und zu diesem Eifer kann beitragen, dass wir uns auch wieder neue Gedanken über die Praxis unseres Gebets machen. Welches ist der beste Zeitpunkt etwa, um anzufangen mit dem Beten? Für mich ist es garantiert der Anfang des Tages, bevor ich noch irgendein anderes Buch, eine andere Mail gesichtet habe oder gar eine Zeitung in die Hand genommen. Noch viel schlimmer. Sondern zu Beginn damit. Gottes Wort zu lesen, zu ihm zu reden. Eifer wird auch dadurch gefördert, dass wir uns immer wieder Gedanken zum Beispiel auch machen über die Praxis unserer Fürbitte. Wie können wir am besten die Menschen, die Gott uns aufs Herz legt, in der Fürbitte regelmäßig vor ihn bringen? Gott hat ja eine Verheißung draufgelegt. Und ich finde es hilfreich, in der Vergangenheit habe ich viel mit Listen gearbeitet, aber bei den Listen ist immer die Gefahr groß, dass man sie nicht regelmäßig genug aufsucht. Mir hilft jetzt, dass ich die Gebetsanliegen einfach auf die Tage der Woche verteile. Und dass man dann Wochentag für Wochentag die einzelnen Menschen, die auf dieser Tagesliste stehen, Montag, Dienstag, Donnerstag und so weiter, dass man für die betet. Und das Erste, was ich gemacht habe, um diese Liste zu erstellen, war das Gemeindeverzeichnis zu nehmen und in alphabetischer Reihenfolge einfach alle Gemeindeglieder, die in dieser Liste stehen, auf diese Tage der Woche zu verteilen, sodass sie also sicher sein können, einmal in der Woche sind sie mindestens dran. Mindestens. Es können auch noch andere Dinge passieren, damit sie drankommen. Und auch andere Menschen, die mir dann eingefallen sind, die Gott einem aufs Herz legt. Machen Sie sich Gedanken über die Praxis Ihres Gebets und versuchen Sie das umzusetzen. Das ist einfach eine Hilfe. Eine praktische Hilfe. Eifer. Darum geht's. Und dann sehen wir ein zweites an Daniels Gebetsleben, was sein Gebetsleben sehr lebendig machte, was es prägte. Und das ist Übung. Das ist der zweite Punkt. Übung. Hier steht am Ende von Vers 11, er betete ganz, wie er es zuvor immer getan hat. In seinen 80 Lebensjahren hatte Daniel entsprechende Erfahrung gesammelt, Übung sich zugemut. Und als die Krise dann kommt, ist er vorbereitet. Wolfgang Bühne betont die Notwendigkeit dieser Übung auch in seinem sehr, sehr empfehlenswerten Buch, Das Gebetsleben Jesu. Das empfehle ich also immer wieder. Ist auch eine starke Ermutigung. Viele gute Beispiele von Betern, die Gottes Hilfe erfahren haben. Klasse ausgewählte Zitate. Gebetserhörung aus der Missionsgeschichte und aus dem ganz normalen Alltag. Ich empfehle Ihnen das sehr. Das ist eine starke Ermutigung. Und Wolfgang Bühne schreibt dort über die Notwendigkeit der Übung Folgendes. Er sagt, Beten muss gelernt und geübt werden. Beten lernt man beim Beten. Gefühlswallungen, Appelle und Gebetsaufrufe können bestenfalls kurzfristig zum Beten motivieren. Aber meist ist der Gebetseifer nach wenigen Tagen verschwunden. Es ist besser, mit kleinen Schritten zu beginnen, um die Gebetsmuskeln zu trainieren, als sich unter einen unrealistischen Leistungsdruck zu setzen, der dann nur in Frust und Resignation endet. Keiner, der sich ernsthaft vornimmt, Langstreckenläufer zu werden, wird direkt mit einem Marathonlauf beginnen, haben wir auch davon gehört, sondern seine Muskeln und die Lunge zunächst für kürzere Strecken stählen und mit der Zeit die Intensität und die Kilometerzahl erhöhen. Und so schreibt Wolfgang Bühne, ist es auch vernünftiger, sich zunächst täglich etwa 10 Minuten für das Gebet zu reservieren und diese Zeit dann aber auch konzentriert zu nutzen. Wer das mit Gottes Hilfe treu praktiziert, der wird bald nicht mehr mit den 10 Minuten auskommen. Die vielen wachsenden Anliegen, Gott zu danken, ihn zu loben, zu bitten und in der Fürbitte für andere einzustehen, werden dann mehr Zeit in Anspruch nehmen und die Gebetszeit wird sich von selbst verlängern. Beten braucht Übung. Das ist das Zweite. Und als Daniel in dieser Situation angetroffen wird, da hat er seinen praktischen Alltag schon so organisiert, dass das Beten genügend Raum gefunden hatte. Seine Tagesstruktur war entsprechend gestaltet. Und darum können wir bei ihm dann auch diese dritte Beobachtung machen. Beten braucht nicht nur Eifer und Übung, sondern Beten braucht drittens Selbstverständlichkeit. Selbstverständlichkeit. Als Daniel diese schockierende Nachricht von dem neuen Religionsgesetz zum ersten Mal hört, in Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus und betete. Das treibt ihn automatisch ins Gebet. Man hat hier den Eindruck, der muss in der Krise gar nicht erst groß und umständlich überlegen, was kann ich jetzt als nächstes machen? Der ist auch nicht erst mal aufgescheucht durch seinen Hof oder die Stadt gelaufen und hat gesagt, was mache ich jetzt? Sondern die Krise ist da, Daniel betet. Diese Selbstverständlichkeit kommt natürlich erst mit der Erfahrung. Als der Druck am stärksten wird, ist das wie ein Impuls. Es treibt ihn geradezu ins Gebet. Ich habe schon mal erzählt von dieser Situation, wo wir auf einer ziemlich vereisten Strecke mit dem Auto fuhren, der sehr abschüssig war und irgendwann ist der Wagen dann eben weggerutscht und drohte da runterzustürzen. Ist dann nicht passiert. Aber in dem Moment, als er zu rutschen begann, habe ich mich im Nachhinein dann dabei beobachtet, wie ich einfach schon mal, Jesus, hilf! Da hatte ich keine Zeit mehr nachzudenken. Und leider reagiere ich auch nicht immer so. Aber das meine ich mit Selbstverständlichkeit, dass wenn die Situation nach uns packt, dass das Gebet wie ein Impuls die Antwort darauf ist. Manchmal haben wir ganz andere Impulse, um auf Druck zu reagieren. Erstmal eine Mail schreiben, sich Luft verschaffen. Erstmal einen Plan schmieden. Erstmal Dampf ablassen und schnell anrufen. Hey, was hast du dir dabei gedacht? Und Daniel zeigt uns, was die beste Reaktion ist. Erstmal beten. Das erinnert mich auch an Hiskia. Weiteres Beispiel aus Jesaja 37. Als Hiskia von dem feindlichen Herrscher diesen üblen Brief bekommt, der ihn bedroht und verhöhnt. Und der Bote, dem Hiskia diesen Brief bringt, Jesaja 37, Vers 14, da heißt es, als nun Hiskia den Brief aus der Hand des Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach. Er kriegt diesen üblen Brief und es treibt ihn dazu, das vor dem Herrn auszubreiten erstmal und zu beten. Und alles andere folgt dann. Ihr Lieben, lasst uns den Herrn bitten, dass er diese Selbstverständlichkeit immer mehr in uns verankert. Dass das wie ein Wesenszug von uns wird. Wenn es ernst wird, dass wir uns erstmal zu ihm flüchten. Und von dort aus dann die nächsten Schritte gründlich planen. Dass dann in der Familie einer da ist, der sagt, Menschenskinder, jetzt lasst uns erstmal beten. Kommt, wir setzen uns jetzt erstmal an den Küchentisch und jetzt lasst uns erstmal beten. Dass in der Ehe einer da ist, der sagt, lass uns erstmal beten. Lass es uns vor den Herrn tragen. Und wenn wir irgendwo sind, wo wir keine Stühle haben, wo wir uns setzen können, dann stellen wir uns eben eng zusammen und rufen den Herrn an. Das ist kein Trick zur Selbstberuhigung, sondern das ist die einzige vernünftige Reaktion eines Kindes, das sich im Ernstfall mit größter Selbstverständlichkeit sofort an den Vater wendet. Eifer, Übung, Selbstverständlichkeit. Aber das bedeutet nicht, dass der Kampf ums Gebet damit ein für alle Mal gewonnen wäre. Denn der Teufel denkt sich immer wieder neue Widerstände, immer wieder neue Ablenkungsmanöver aus. Und darum braucht Beten ein viertes, einen gesunden Widerstandsgeist, einen christlichen Trotz gegen die widrigen Umstände. Und das ist das vierte Merkmal, was wir hier finden. Widerstandsgeist. Wir können auch sagen Kampfbereitschaft. Hätte Daniel diesen Widerstandsgeist nicht gehabt, hätte er sich von diesem gottlosen Gesetz einschüchtern lassen. Wie das hier in Vers 13 steht, ne? Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, Daniel hätte auch sagen können, so ganz weise, wie man das dann nennt, naja, es sind ja nur 30 Tage. Diese 30 Tage kann ich mich ja mal ein bisschen zurückhalten. 30 Tage nicht beten, was ist das gegen 80 Jahre? Hat er nicht gemacht. Oder Daniel hätte zumindest sein Gebet vor den anderen verheimlichen können. Er sagt, okay, ich mache die Fenster mal zu. Weiß nicht, ob das architektonisch ging. Und ich bete mal ein paar Töne leiser. Dann hätte er ihr Spiel mitgespielt. Und dann wäre ihm erspart geblieben, was in Vers 12 dann kommt. Da stürmten die Männer herein und fanden ihn bittend und flehend. Die haben das natürlich mitgekriegt. Aber Daniel hat sich nicht versteckt. Er hat nicht geflüstert. Er hat nicht 30 Tage auf halbe Lautstärke gestellt. Warum? Weil er damit das gemacht hätte, was wir einen Kotau gegenüber der heidnischen Forderung nennen. Also Kotau, der Begriff kommt aus dem chinesischen Kaiserreich. Das ist ein unterwürfiger Gruß, dass man sich normalerweise dreimal vor dem Kaiser etwa niederwarf und möglichst mit der Stirn jeweils den Boden berührte und seine Verbeugung eben davor machte. Und im bildlichen Sinne meint Kotau ja heute ein freiwilliges Nachgeben unter Druck, um den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das ist ein Kotau. Und das haben die im Grunde genommen von Daniel gefordert. Und das wäre es auch gewesen, selbst wenn er weiter gebetet hätte, aber so leise, dass es keiner merkt. Dann hätte er den Eindruck vermittelt, ich füge mich. Ich vernachlässige meinen eigenen Gott, weil ihr mir jetzt diese Regelung vorgegeben habt. Und hier nimmt Daniel vorweg, was dann die Apostel in Apostelgeschichte 5, Vers 29 sagen werden, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Verstehen Sie, der Mann ist 80. Und mit seinen 80 Jahren macht er sich keine Illusionen. Der wusste, was jetzt kommen würde. Der hatte genug erlebt. Er war ja nicht naiv. Er hatte das System Nebukadnezar überlebt. Er hatte das System Belsazar überlebt. Und jetzt arbeitet er eben unter Darius. Er wusste nur zu gut, was Walter Lüthi geschrieben hat in einer Predigt über diesen Text. Er wusste nämlich, Lüthi sagt, die Gunst des Herrn verträgt sich schlecht mit der Gunst der Herren. Auch ein gutes Motto für das neue Jahr. Die Gunst des Herrn verträgt sich schlecht mit der Gunst der Herren. So weiß der greise Prophet auch jetzt, was er zu tun hat. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, die Gunst des Herrn höher achten als die Gunst der Herren. Schreiben Sie sich das irgendwo in Ihren Tagesplaner. Die Gunst des Herrn höher achten als die Gunst der Herren. Das wird manchmal was kosten. Er nimmt den Kampf auf. Und so loyal Daniel als Staatsbürger immer war, er hat ja hohe Ämter bekleidet. Und zum Guten des Gemeinwesens, um das er sich gekümmert hat. Hier wird er zum Revoluzzer, zum Gesetzesbrecher. Gebet als Gesetzesbruch. Gebet braucht Widerstandsgeist. Kein Gesetz der Meder und Perser, kein Gesetz, wer immer es erlassen wird, und sei es ein deutscher Bundestag, darf das Gotteslob zum Schweigen bringen. Darf das Bekenntnis zu Gottes Wahrheit zum Schweigen bringen. Wenn es ums Gebet geht und ums Bekenntnis, wird Daniel zum Revoluzzer. Und in einem übertragenen Sinne, ihr Lieben, sind auch wir immer wieder gefordert, diesen Kampf aufzunehmen. Widerstand zu leisten gegen die Einflüsse, die uns vom Beten wegbringen wollen, große und kleine Einflüsse. Aber auch, und das sehen wir hier auch bei Daniel, Widerstand zu leisten gegen alle Einflüsse, die uns vom Bekennen abhalten wollen. Und uns davon wegbringen wollen, Gottes Wahrheit, zu welchem Thema auch immer, öffentlich laut zu sagen. An Daniel sehen wir keine faulen Kompromisse, kein falscher Frieden mit dem, was uns vom Beten und Bekennen abhalten will. Eifer, Übung, Selbstverständlichkeit, Widerstandsgeist. Und dann finden wir ein fünftes Merkmal, das sein Gebet prägt und das ganz eng mit diesem Widerstandsgeist verbunden ist. Fünftens, Treue. Man könnte auch sagen Durchhaltevermögen, Geduld, langer Atem. Ich nenne es Treue. In einem langen Leben mit Gott war dieser lange Atem, diese Treue für Daniel zu einem Charaktermerkmal geworden. Dafür war er auch bekannt. Diese Charakterisierung in Vers 5, warum er so beliebt war und warum er so auch so erfolgreich war, da steht hier nochmal, weil er treu war. Und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm befunden. Und das galt eben auch für sein Gebet. Und später dann, als der Darius, nachdem Daniel in die Löwengrube geschickt wurde, sich Sorgen um ihn macht, da ruft er den Daniel an in Vers 17 mit den Worten, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Treue, das wusste sogar der Darius. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Wissen die Leute, mit denen wir zu tun haben, dass wir unserem Gott ohne Unterlass dienen oder zumindest es versuchen? Und diese Treue hat Daniel dringend gebraucht, sonst wäre er an den Umständen kaputt gegangen. Denn in seinem Falle erfährt er auf sein Gebet hin keine schnelle Hilfe. Ganz im Gegenteil. Bei Daniel läuft es eben nicht so, wie wir das etwa früher mal bei David Brainerd gesehen haben, dem Indianermissionar, ich kann das jetzt nicht erzählen, als er betet und in seinem Rücken sich eine Klapperschlange nähert. Und während Brainerd davon nichts ahnt und betet, biegt die Klapperschlange plötzlich ab. Bei Daniel beißt die Klapperschlange kräftig zu. Nämlich in Form seiner missgünstigen Kollegen. Das sind auch Klapperschlangen. Und während Daniel also betet, gerade mitten im Gebet, wird er von den Häschern auf frischer Tat ertappt. Es sind genügend Zeugen dabei, um die Anklage zu erheben. Und dann geht alles sehr schnell. Vers 12, sie stürmten herein. Und sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Und er muss sich an sein eigenes Gesetz halten. Dreimal am Tag verrichtet er sein Gebet, sagen sie am Ende von Vers 14. Jetzt reicht's. Und da merkt Darius, dass die Leute ihn über den Tisch gezogen haben. Vers 15, als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Denn jetzt merkt er erst, was er da selber angerichtet hat. Und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte. Also wie er Daniel retten könnte und ihm helfen könnte, von den Folgen seines eigenen Gesetzes irgendwie befreit zu werden. Aber es ging nicht und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Der hat wirklich was versucht. Da bestimmten jene Männer den König und sprachen, bedenke, Gesetz der Meder und Perser, geht gar nicht. Sie berufen sich augenzwinkernd auf sein Gesetz. Hey, hast du doch selber unterschrieben. Ist doch dein Gesetz. Wenn du dich schon nicht an deine eigenen Gesetze hältst, wer in diesem Reich hier soll sich sonst noch an irgendwas halten? Dann geht alle Rechtssicherheit flöten. Und da gibt Darius auf, Vers 17, da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Und er wird damit selber nicht fertig. Er schickt noch einen guten Wunsch hinterher. Immerhin, er schmeißt ihn in die Grube und schickt dann den Wunsch hinterher. In Vers 17, der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und hier beginnt die schreckliche Geschichte der Glaubensverfolgung durch wilde Tiere. Wir wissen, Kaiser Nero hat das nachgemacht, 64 nach Christus. Als Rom brannte und der Kaiser den Christen die Schuld in die Schuhe schieb. Tacitus berichtet darüber mit folgenden Worten. Noch im Tod wurden sie verspottet, indem man sie in Tierfelle einnähte und von Hunden zerreißen ließ. Und 200 Jahre nach Christus schreibt Tertullian, dass die Christen immer schuld sind. Also Tertullian war ja selber Christ. Ja, wenn der Tiber bis an die Stadtmauern steigt, wenn der Nil nicht bis über die Feldfluren steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will, wenn die Erde bebt, wenn es eine Hungersnot oder eine Seuche gibt, sogleich hört man das Geschrei, die Christen vor die Löwen, die Christen vor die Löwen. Man hat in Marokko Löwengruben gefunden, aus späteren Jahrhunderten. So ähnlich kann das auch damals bei Darius ausgesehen haben. In die Erde eingelassen, wie eine Höhle, gepflastert. In der Mitte eine Trennwand mit einer Tür, die man von oben öffnen kann. Und durch Fleischköder kann man die Löwen dann bewegen, von einem Raum in den anderen zu wechseln. Die Höhle ist nach oben hin offen, von einer Mauer umgeben. Und auch in dieser äußeren Mauer befindet sich eine Tür, die bei Daniel ja dann hier versiegelt wird mit einem Stein. Ganz nüchtern beschreibt der Text diese Vorgänge. Das ist kein Roman. Er berichtet nicht von Schreien, von knarrenden Schlössern oder so. Er schildert einfach ganz cool und nüchtern, was passiert. Und dann versucht Darius dem Daniel einen letzten Dienst zu erweisen. Vers 18. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube und der König versah ihn mit einem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniel nichts geändert werde. Er versiegelt die Grube wahrscheinlich, um Daniel wenigstens vor weiteren Aktionen seiner Feinde zu schützen. So könnte man das wohlwollend interpretieren. Und dann sehen wir in Vers 19 nochmal, wie hilflos der Herrscher dieser Intrige gegenübersteht. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, 19, und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf floh vor ihm. Was habe ich da getan? Das war das schlechte Gewissen, das Mitleid mit Daniel. Aber ich denke, da war auch sehr viel Angst um sich selbst dabei, da er fürchtete doch, dass hinter diesem Daniel wirklich ein lebendiger, mächtiger Gott stehen würde. Nach einer unruhigen Nacht rennt der Monarch dann unter Vernachlässigung sämtlicher protokollarischer Gepflogenheiten wieder hinaus zum Ort des Geschehens. Vers 20, beim Anbruch der Morgenröte, aber stand der König auf und gab sich rasch zur Löwengrube. Voller Angst rennt er dorthin. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, das wusste er. Hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil für ihn meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh. Und dieses Ereignis, das wird noch 600 Jahre später im Neuen Testament nochmal extra in Erinnerung gerufen werden, in Hebräer 11, wo von den Glaubensvätern gesprochen wird, die auf wunderbare Weise bewahrt wurden. Und da geht es auch um jene, die durch Glauben die Rachen der Löwen verstopften. Das ist Hebräer 11, Vers 33. Die durch Glauben die Rachen der Löwen verstopften. Und da verstehen wir nochmal, was den Daniel im Letzten gehalten hat, was ihn zu diesem Beter gemacht hat, sein Glaube. Das war nicht ein starker Glaube, das war sicherlich ein oft sehr angefochtener Glaube. Aber es war das, sich auf Gedeih und Verderb in die Arme dieses allmächtigen Gottes zu werfen. Das war sein Glaube. Nicht mehr und nicht weniger. Und das hat ihn zu dieser Art von Beter gemacht, mit Eifer. Übung gehörte dazu. Es ergab sich daraus eine Selbstverständlichkeit, dieser Impuls zu beten, wenn es ernst wird. Und nicht nur dann, nicht nur wenn der Schrecken uns überkommt, sondern auch wenn das Glück uns überkommt. Dann sollten wir genauso ins Gebet gehen und sagen: Herr, danke dafür, es ist so schön. Es macht so froh, es schmeckt so gut, es sieht so herrlich aus, es ist so erleichternd. Diese Diagnose hätte ich nie zu hoffen gewagt. Herr, danke, danke. Selbstverständlichkeit und dann Widerstandsgeist. Widerstandsgeist wird nötig sein und Treue. Und wohin führt das am Ende? Das sechste Merkmal, was wir hier finden, Gottes Ehre. Schauen Sie, wie das Ganze ausgeht. Ist so schön. Daraufhin schrieb der König Darius an alle Stämme, Völker und Sprachen, die im ganzen Land wohnten: Euer Friede nehme zu, es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt. Und sein Königreich wird nie zugrunde gehen. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Und er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Am Ende steht die Ehre Gottes. Wieder einmal muss ein heidnischer Herrscher bezeugen, dass der Gott der Bibel einzigartig und allmächtig ist. Das klingt hier ähnlich wie bei Nebukadnezar, der zu einer ähnlichen Erkenntnis von Gott geradezu gezwungen worden war. Und es ist gut denkbar, dass Daniel an diesem Text mitformuliert hat, der dann wie ein öffentliches Bekenntnis zur Ehre des allein wahren Gottes dort publiziert wurde. Allerdings, es gibt keine Garantie, dass Gott diese Macht immer sofort unter Beweis stellt. Und es gibt kein biblisches Versprechen, dass Gott diese Macht immer so einsetzt, dass die Feinde seiner Leute es immer gleich erkennen müssen. Das hat Gott nicht versprochen. Das macht er in bestimmten Situationen. In bestimmten Situationen kann es uns aber auch so gehen, wie der zweiten Liste von Hebräer 11. Also da ist einmal gewissermaßen die Siegesliste derer, die schnell bewahrt wurden. Und dann gibt es aber auch die andere Liste. Andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Hebräer 11, Vers 36, 37. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und sie waren in gleicher Weise von der Allmacht und hundertprozentig sicheren Führung dieses Gottes geborgen und festgehalten. Gott kann unser Gebet erhören und er kann dann auf die eine oder die andere Weise handeln. Aber er garantiert dafür, dass es immer gut ausgeht und dass es immer für uns, die wir ihm vertrauen, zum Besten sein wird. Schauen Sie, die Freunde Daniels, drei Kapitel davor, ne, Kapitel 3, Vers 17 bis 18, die wurden ja in den Feuerofen auch reingeworfen. Und die wussten das. Die sind nicht reingegangen, haben gesagt, unser Gott wird dafür sorgen, dass wir kein einziges heißes Haar an unserem Haupt tragen werden, sondern sie wussten, es kann in dieser Welt in beide Richtungen ausgehen. Sie haben gesagt in Kapitel 3, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, Vers 17, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, oh König. Und auch, wenn es nicht so sein soll, also wenn es nicht so sein soll, dass er uns aus dem Ofen nochmal rausholt, oh König, so wisse, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dass wir auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Das heißt, und selbst wenn Gott es vordergründig zwischenzeitlich so ausgehen lässt, dass wir nicht sofort vor aller Welt rehabilitiert werden, wir sind sicher in seiner Hand. Und wir wollen lieber geborgen in der Hand dieses allmächtigen Gottes hier das Martyrium ertragen, als um ihm zu entkommen, diesem allmächtigen Gott untreu werden, weil er es immer gut meint und weil wir wissen, dass es für uns gut ausgehen wird und dass er uns nicht loslassen wird. Und liebe Geschwister, es ist bis heute so geblieben. Manchmal lässt Gott es zu. Manchmal lässt Gott es zu, dass seine Leute, die sich treu einsetzen, unsägliches Leid erfahren müssen und nicht gleich gerechtfertigt werden vor der Welt. Denken Sie an Jim Elliot etwa, der zu den Aukas ging mit seinen Freunden und sofort getötet wurde. Und trotzdem, wie viel Segen hat Gott in den Jahren danach daraus erwachsen lassen? Und wenn wir Jim Elliot im Himmel wiedersehen, dann wird er sagen, ich habe es keine Sekunde bereut, gegangen zu sein. Manchmal lässt Gott das so zu. Manchmal schenkt Gott aber auch schon jetzt Erfahrungen seiner Bewahrung. Um noch einmal Theo Lehmann zu zitieren, der seine Situation unter dieser Bedrängnis in der ehemaligen DDR manchmal mit der Situation Daniels in der Löwengrube verglichen hat. In diesem Interview sagt er dann jetzt vor kurzem, Daniel in der Löwengrube, wo Gott auf wunderbare Weise den Propheten vor den Raubtieren rettete, indem er es besänftigte. Aber genau das ist es, was ich damals mit der Stasi erlebt habe, die Macht hatte, uns wie eine Laus zu zerquetschen. Aber Gott hat dieser Bestie die Schnauze zugedrückt. Zitat Ende. Das hat er auch erlebt. Und Gott macht das manchmal bis heute so, dass er Löwen auf übernatürliche Weise den Rachen zuhält und Klapperschlangen daran hindert, den Beter tödlich zu verwunden. Ich komme zum Schluss, welchen Weg Gott uns auch im Einzelnen in den Konflikten führen mag. Wir dürfen wissen und wir müssen wissen, dass er am Ende immer stärker ist. Der Herr Jesus hat das garantiert, dass wer zu ihm gehört und wer ihm vertraut und wer zu ihm als seinem Retter und Herrn geflüchtet ist, dass den nichts mehr aus seiner Hand reißen kann. Im Fall von Daniel erhalten die Rädelsführer ihre Strafe sehr schnell. Vers 25 noch. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Hier wendet man das Vergeltungsrecht an, also Gleiches mit Gleichem. Und Darius geht noch darüber hinaus und ordnet Sippenhaft an. Das war nicht von Gott angeordnet. Aber das war nach persischem Recht in manchen Zusammenhängen üblich. Das war nicht Gottes Forderung, aber er hat es hier getan. Am Ende bleibt Folgendes, was immer Menschen auch versuchen können gegen Gottes Leute und was immer auch Übelmeinde zwischenzeitlich durchsetzen mögen. Am Ende siegt immer Gottes Ehre. Und die beweist sich auch darin, dass er die Seinen aus ihren Gruben rausholt. Egal in welcher Grube du dich momentan fühlen magst. Gott ist stärker als deine Grube, als die Macht deiner Grube. Und du hast allen Grund, dich mit deiner ganzen Verzweiflung und Not in seine Arme zu werfen und ihm alles zu sagen. Und du wirst nicht weniger von diesem Gott geliebt und nicht weniger seine Hilfe erfahren als Daniel. Und selbst wenn wir einmal in jene letzte Grube kommen, dann wird auch das nicht unser Ende sein. Und auch das ist in diesem Kapitel noch angedeutet. Unsere Glaubensväter haben darin versteckte Hinweise auf Christus gefunden. Auch Christus wurde verraten wie Daniel. Auch Christus konnte Pilatus nicht retten, wie Darius Daniel nicht retten konnte. Auch Christus musste hinunter in die Grube. Nur er musste im Unterschied zu Daniel wirklich sterben. Auch sein Grab wurde versiegelt mit einem Stein. aber auch erst wieder herausgekommen aus der Grube des Todes, endgültig. Und darum hat dieser Jesus nun die Macht, uns für immer und ewig zu bewahren. Jesus wird nicht zulassen, dass seine Leute in der Löwengrube oder in der Todesgrube umkommen und verzweifeln. Er wird es nicht zulassen, nie und nimmer. Und so wird dieses 6. Kapitel von Daniel für uns eine ganz, ganz große Ermutigung, treu zu beten. Lasst uns bei Daniel lernen. Lasst uns diesen Mann zum Vorbild nehmen für unser persönliches Beten. Lasst uns den Herrn immer wieder darum bitten, Herr, schenke mir diesen Eifer. Und wenn ich den Eindruck habe, dass er erlahmt, entfache ihn neu. Schenke mir diese treue Übung, dass ich einfach versuche, Tag für Tag dran zu bleiben. Und wenn es mal einen Tag nicht geklappt hat, am nächsten Tag wieder anfangen. Schenke mir diese Selbstverständlichkeit, diesen Impuls, der mich zu dir treibt, was immer geschieht. Schenke mir auch die Widerstandskraft, gegen alles anzugehen, was mich vom Beten abhalten will und vom Bekennen zu dir. Schenke mir diese Treue, diesen langen, langen Atem und lass alles dazu dienen, dass deine Ehre gerühmt wird. Dann mögen die Löwen zwar immer noch da sein und sie mögen im Hintergrund mit den Zähnen fletschen und knurren. Aber sie können uns nicht mehr einschüchtern, weil wir wissen, dass der Herr siegt und dass Gott sich seine Ehre von nichts und niemandem rauben lässt. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du wirklich lebst und dass der Gott, zu dem wir heute beten, und allmächtiger Vater im Himmel, danke, dass wir durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus dir nochmal näher sein dürfen, als Daniel es damals war. Dass du versprochen hast zu hören und dass deine Macht einzugreifen und Situationen zu verändern um nichts geringer geworden ist, als sie damals war. Herr, wir müssen zugeben, dass wir manche Wege nicht verstehen, die du uns führst. Aber stärke in uns das Vertrauen, dass einzig der Wirklichkeit gerecht wird, nämlich, dass du alles überblickst und dass du niemals einen Fehler machst und dass wir in deinen Händen wirklich sicher und geborgen sind. So treten wir vor dich, auch als ganze Gemeinde, und bitten dich, dass du unser Gebet stärkst, das ganze Jahr über. Das gemeinsame Gebet und das einsame Gebet. Herr, wir bitten dich, dass du uns zu treueren Betern werden lässt und dass du uns immer wieder darüber staunen lässt, was du tun wirst, Herr. Dir sei alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.